Letzte Woche haben wir uns das erste Wort Jesu angeschaut. Was war das erste Wort Jesu? Wart ihr dabei? Was war das erste Wort? Genau, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Schon dieses Wort hat es so in sich gehabt. Wir haben gesehen, dass das Erste, was Jesus am Kreuz redet, ein Gebet ist. Eine Bitte an seinen Vater. Und es redet von vollkommener Liebe. Und wir haben gesehen, dass es ein wiederholendes Gebet ist. Dass Jesus dieses Gebet nicht einmal gesprochen hat, sondern sehr wahrscheinlich, während man ihn ausgestreckt hat, während man die Nägel durch Hände und Füße getrieben hat, immer wieder gerufen hat und gesagt hat, Vater, vergib ihnen, vergib ihnen, vergib ihnen, vergib ihnen. Es ist ein wiederholendes Gebet. Es ist das einzige Wort, was Jesus wahrscheinlich mehrfach gesagt hat. Die griechische Form weist darauf hin. Alle anderen Male sind anders ausgedrückt. Es ist eine Bitte um Vergebung für seine Peiniger. Auch das ist erstaunlich, haben wir gesehen, weil Jesus hat bis dato immer was selbst getan. Er hat selbst vergeben. Aber hier bittet er seinen Vater, weil das Unrecht so groß ist und weil er sich hier nicht das göttliche Vorrecht nimmt, sondern sich einfach unter seinem Vater beugt. Und er sagt damit auch zu seinem Vater, das ist deine Sache, was sie an mir tun. Ich vertraue mich dir ganz an. Jesus drückt damit auch ein bleibendes, liebevolles Vertrauen zum Vater aus. Jesus hätte in diesem Moment enttäuscht sein können und sagen können, Vater, musste das sein? Ich habe dich doch gerade noch ein paar Stunden vorher darum gebeten, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir, lass diese Stunde an mir vorübergehen. Aber jetzt, das war der Moment, wo klar war, nein, die Stunde wird er zu 100% durchleben müssen. Und Jesus sagt dennoch, genau in diesem Moment, Vater, Vater, ich vertraue dir. Und ich übergebe dir, dass du ihnen vergibst. Und heute die Einleitung zum zweiten Wort Jesu. Die Einleitung zum zweiten Wort Jesu. Die Bitte eines, so habe ich es, würde ich es nennen, die Bitte eines sterbenden Konvertiten. Hast du schon mal einen Menschen erlebt, der auf dem Sterbebett sich bekehrt hat? Oder kurz vor seinem Tod wirklich zu Jesus gefunden hat. Hier haben wir ein wunderbares Beispiel. Das ist das, wo wir das Wort hernehmen, Schächergnade. Ein Mann, der noch 5 Minuten vor seinem Tod zu Jesus kommt und sagt, denk an mich. Und Jesus sagt, du wirst mit mir gehen. Wir gehen zusammen hinein ins Paradies. Heute noch. Ist das nicht eine Aussage? Also wenn uns das nicht von den Socken haut. Seine Aussage, darauf will ich mich konzentrieren. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Das ist alles, erstmal, das ist alles, was dieser Mann Jesus überhaupt gesagt hat. Nur diesen einen einzigen Satz. Alles andere war an seinen Kollegen neben ihm gerichtet. Alles, was er gesagt hat, war nur dieser eine Satz. Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und dieser Satz verändert alles. Aus dieser Verlorenheit, in der er ist, Es war ja nicht nur, dass er verloren war hier am Kreuz und gerade sein physisches Leben aushauchte. Er stand ja vor den Toren der Ewigkeit und er war kurz davor, in den Abyss abzustürzen und für ewig verloren zu sein. Was offenbart uns diese Anrede? Ich glaube, dass seine Anrede von Jesus andeutet, dass er Jesus zum ersten Mal überhaupt am Kreuz begegnet ist. Dieser Verbrecher hat wahrscheinlich Jesus noch nie vorher gesehen oder gehört. Das war seine erste Begegnung. Dieser Konvertit oder dieser Bekehrte benutzt den Namen Jesus und das ist das einzige Mal, soweit ich feststellen konnte, das einzige Mal im gesamten Lukas-Evangelium, dass jemand Jesus mit Jesus anredet. Diese gängige Formulierung, wenn jemand zu Jesus kam, wie hat man Jesus angeredet? Gesagt, Meister oder Rabbi oder Lehrer. All diese Formen, diese Anredeformen kannte er nicht. Er nannte Jesus als einziger im gesamten Evangelium bei dem Namen, wie ihn viele von uns benutzen würden. Jesus. Und das lässt darauf hinschließen, er ist Jesus nie begegnet. Er wusste nicht, wie man mit ihm redet, wie man ihn anredet. Aber woher wusste er denn, dass Jesus Jesus heißt? Und das war etwas, was er aus diesem kurzen Moment, aus diesen möglicherweise paar Minuten, die er mit Jesus hatte, bis dato lernen konnte. Denn über Jesu Haupt wurde ein Schild angebracht. Wisst ihr, was auf diesem Schild stand? Jesus, der König der Juden. Entweder durch dieses Schild. Ich kann euch auch nicht sagen, wie die Kreuze standen. War es möglich für den Verbrecher, wenn Jesus hier war und der Verbrecher links oder rechts, ob er links oder rechts war, ich weiß es nicht. Konnten sie sich sehen? Konnte er auf das Schild gucken? Ich weiß es nicht. Hängt davon ab, war das Kreuz hinter Jesus, war Jesu Kreuz davor, konnten sie, aber sie konnten zumindest miteinander reden. Aber er konnte zumindest den Moment beobachten, wo dieses Kreuz aufgehängt wird. Und vielleicht war das genug, den Namen Jesus zu lesen. Oder er hörte, wie andere den Namen Jesus gebrauchten. Aber dieser Moment war kurz, war sicher genug, um herauszufinden, dass er Jesus heißt. Und so benutzt er den Namen Jesus. Das würde dafür sprechen, dass dieser Mann Jesus das erste Mal überhaupt begegnet. Das erste Mal. Und seine Geschichte ist schon erstaunlich genug, aber wenn man das weiß, dann wird das Wunder nur noch viel größer. Dann wird das Wunder nur noch viel erstaunlicher, was es ohnehin schon ist. Denn was ist so erstaunlich an diesem Mann? Und stellt euch jetzt diesen Mann vor. Er hängt auch am Kreuz. Er haucht auch sein Leben aus. Er weiß auch, seine Stunde hat geschlagen. Und er leidet auch fürchterliche Qualen. Seine unglaubliche Glaubenserkenntnis. Das ist das erste Wunder von Golgatha. Was er mit diesem einen Satz an Erkenntnis offenbart, wenn er sagt, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Es gibt eine Frage im Blick auf diesen Mann, die mich seit Jahren beschäftigt. Wo ich viele Ausleger und verschiedene Leute versucht habe, auch zu konsultieren, zu schauen, können sie mir das richtig beantworten? Oder genügend beantworten? Es gibt viele, oft oberflächliche Antworten, aber im Grunde habe ich keine zufriedenstellende Antwort gefunden. Und deswegen meine Frage an euch, könnt ihr diese Frage beantworten, wirklich zufriedenstellend beantworten? Woher hat dieser Mann in der Kürze seiner Zeit mit Jesus diese gewaltige Erkenntnis über Jesus? Woher hat er das? Ich habe lange nach vernünftigen Antworten gesucht. Es gibt viele spekulative Antworten. Bemerkenswert, es ist schon bemerkenswert, dass er gerettet wird im letzten Moment. Aber noch viel bemerkenswerter ist, was er von Jesus erkennt. Was er über Jesus sagen kann in seinem letzten Moment. Dieser Bekehrte glaubte nämlich, dass Jesus König ist. Er glaubte daran, dass wenn Jesus stirbt, dann geht Jesus in ein Reich, das ihm gehört. Und er glaubte daran, dass dieser Jesus nach dem Tod einen entscheidenden Einfluss auf seine Ewigkeit haben kann. Das glaubte der alles. Er glaubte, dass er ein Sünder war. Er glaubt, er hat noch nicht mal gewagt, Jesus zu bitten, vergib mir. Er hat nur gesagt, alles, was ich will, ist, denk nur an mich. Aber da drin ist implementiert, wenn es irgendwie möglich ist, rette mich aus meiner Geschichte. Woher kam dieser Glaube? Es ist eins der größten Wundergeschichten der Bibel überhaupt. Denn, ihr Lieben, alles, was dieser Mann bisher gesehen hat, war doch was gewesen? Er hat gesehen, wie Jesus verspottet wurde, wie er verhöhnt wurde. Vielleicht hat er mitgekriegt, wie Jesus geschlagen wurde. Er hat gesehen, wie sich alle von Jesus abwandten. Er hat nicht die ganzen tollen Wunder von Jesus gesehen, die seine Jünger gesehen haben oder die Tausenden von Menschen, die mit Jesus gegangen sind. Er hat nicht die ganzen Predigten gehört, die Jesus gegeben hat. Das hat er alles nicht mitbekommen. Alles, was er sieht, da hängt einer, genau wie ich, der genauso ohnmächtig ist, genauso leidet unter seinen Schmerzen und blutet, hilflos ist, machtlos ist, gedemütigt bis aufs Letzte. Das ist alles, was er gesehen hat, äußerlich. Und trotzdem, er glaubte. Wie geht das? Er glaubte im Grunde das Unglaubliche. Das Unglaubliche. Dass er glaubte, ist unglaublich. Kannst du das wirklich verstehen oder erklären? Wir wissen nicht wirklich, wo dieser Mann das herbekam. Ich sehe für mich nur eine einzige mögliche Antwort. Dass dieser Mann durch all das Leid, durch all die Erniedrigung, durch all den Schmerz, durch all das Bluten hindurchsehen konnte und in Jesus etwas anderes sehen konnte. Also ihr Lieben, das ist Glauben. Was ist das, was er von Jesus bisher mitbekommen hat? Nur von Jesus. nur einen einzigen Satz. Alles, was er von Jesus mitbekommen hat, war nur ein einziger Satz. Nämlich, Karin? Genau. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieser Satz war genug für ihn, um seine ganze Geschichte zu entschlüsseln. Das war die Predigt seines Lebens. Ich habe doch einen gefunden, der darauf eingeht. Greg Laurie schreibt: Ich glaube, diese Worte halten in dem hartgesottenen Herzen dieses Mannes nach. All die Rebellion, Bitterkeit und Wut, die ihn jahrelang angetrieben hatten, lösten sich plötzlich auf. Sein Herz schmolz dahin. Zweifellos war dieser Dieb sein ganzes Leben lang der religiösen Heuchelei ausgesetzt gewesen. Er hatte viel mit Religion zu tun, aber nie mit Jesus. Das Leben dieses Mannes wurde durch eine einzige Aussage von Jesus verändert. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Basis seiner Veränderung. Warum dieser Mann in Jesus einen König sah und keinen Loser, keinen Verlierer. Laurie hat recht. Er hatte nie Jesus gehört, ist ihm nie begegnet. Und dieser kurze Moment am Kreuz, dieser eine Satz, verändert alles. Das ist das Wunder von Golgatha. Das erste wirkliche Wunder von Golgatha. Und als letzten Gedanken, ihr Lieben, das Schöne ist, wir haben diesen Mann als Beispiel. Was für ihn gilt, gilt für uns auch. Jeder von uns kann dieses Wunder erleben. Und du musst nicht Tausende von Predigten hören oder 100-mal die Bibel gelesen haben. Du brauchst nur diesen einen entscheidenden Satz von Jesus selbst. Und der muss ankommen in deinem Herzen. Der muss geglaubt werden. Darauf musst du deine Ewigkeit gründen und dich an Jesus binden auf ewig. Aber ihr Lieben, lasst uns auch nicht vergessen, vielleicht denken Leute, hey, dieser Mann durfte Jesus begegnen. Ja, ist doch kein Wunder, dass er zum Glauben kam. Das ist ein Wunder. Erinnern wir uns daran, es gab zwei Verbrecher. Amen. Genau, Karin. Genau so ist es. Nur einer wurde gerettet. Diese zwei Verbrecher stehen für die gesamte Geschichte der Menschheit. Jeder, der zu Jesus kommt und sagt, du bist König, ich bin Sünder, rette mich. Das ist ein Wunder. Es ist nicht normal. Es ist etwas, wo Gott etwas im Herzen aufgehen lassen muss, dass man etwas sieht, was man äußerlich nicht sehen kann. Diese zwei, ich weiß nicht, wie gut sie sich kannten. Aber offensichtlich gehörten sie zusammen. Es scheint, dass sie viel zusammen unternommen haben. Wie eng sie miteinander waren, weiß ich nicht. Aber hier trennen sich ihre Wege. Für alle Ewigkeit. Für alle Ewigkeit. Und dabei ist zu beachten, dass im Grunde genommen beide sehr ähnliche Worte benutzt haben, nicht wahr? Nämlich beide haben Jesus gebeten, mehr oder weniger, rette uns. Nur bei dem, was ist der Unterschied zwischen den beiden gewesen? Was war der Unterschied? Beide Männer baten um eine ähnliche Art von Erlösung. Und doch war ihre Haltung, innere Haltung, so unterschiedlich, wie sie nur sein kann. Äußerlich sahen sie gleich aus. Die Worte sahen zum Teil gleich aus. Nur innerlich waren sie Welten voneinander entfernt. Die Bitte des einen geschah im zornigen Unglauben. Die Bitte des anderen geschah in demütigen Glauben. Der eine Dieb war sich nicht sicher, ob Jesus der Christus war oder nicht. Also bat er ihn und forderte ihn heraus, beweis es mir. Rette dich selbst und rette uns. Der andere Dieb wusste, dass Jesus ihn retten könnte. Aber er bat ihn nur darum, erinnere dich meiner, wenn die Geschichte hier vorbei ist. Der eine verlangte von Jesus, dass er sich zuerst selbst rettet, bevor er jemand anders rettet. Aber interessant ist, dass der andere Mann irgendwie wusste, Jesus muss zuerst sterben, um sein Reich in Empfang zu nehmen. Woher wusste er das? Der eine hoffte auf sofortige Erlösung, auf körperliche Erlösung aus dem Leid, dem Schmerz, was er gerade durchlebt, während der andere nach Erlösung über das Grab hinaussucht. Ihr Lieben, das ist die Frage an uns auch heute Morgen. Was suchen wir in Jesus? Was suchen wir in Jesus? Ist es irgendein Leid, was ich in diesem Leben habe, irgendein Schmerz, irgendetwas, was ich gelöst haben möchte? Wenn das alles ist, dann ist das nicht wahre Erlösung. Darum dürfen wir bitten. Aber das heißt nicht, dass sie beantwortet wird. Jesus will mehr schenken als das. Jesus will mehr schenken. Beide schienen sich so nah im Leben wie im Sterben. Und dennoch sind sie für alle Ewigkeit getrennt. Was dieser eine letzte Satz von diesem Mann, der gläubig geworden ist, alles offenbart, ich staune. Er lernte Jesus zum ersten Mal kennen. Aber das reichte. Nicht Jesus in Macht und Herrlichkeit, sondern Jesus in Niedrigkeit und in Verachtung. Da lernte er ihn kennen. Er sah kein Wunder, er wurde selbst das Wunder. Seine Glaubenserkenntnisse sind unglaublich. Und mit seinem letzten Satz trennt er sich auch auf ewig von seinen Kollegen. Das ist die Einladung an jeden von uns. Und ihr Lieben, und wenn wir rausgehen heute Morgen, dann in diesem Bewusstsein zu leben, diese Wunder passieren immer noch. Es gibt diese Wunder, aber es gibt sie nicht ohne Jesus. Es gibt sie nicht ohne Jesus. Ich weiß nicht, wie es bei dir wirklich in deinem Herzen aussieht. Ob du Jesus so angenommen hast, wenn nicht, wie dieser eine Verbrecher am Kreuz, dann nutz den Moment. Das, was für ihn im letzten Moment seines Lebensgalt, das kann für jeden von uns gelten, heute, morgen, hier und jetzt. Da ist kein Unterschied. Und du musst nicht warten bis zum letzten Moment deines Lebens. Du musst nicht auf Schächergnade hoffen am Ende deines Lebens. Das ist sowieso ein ganz gefährliches Spiel. Zu hoffen, dann lebe ich so weiter, wie ich will, und ich 5 Minuten vor meinem Tod, am letzten Tag, wie dieser Schächer am Kreuz, dann beuge ich mich. Nein. Du weißt nicht, ob dir diese Gnade geschenkt wird. Aber wenn du merkst, dass da eine tiefe Erkenntnis von Jesus ist, die einzigartig ist, die in deinem Herzen aufgeht, dann ergreif die Chance. Und sprich mit Jesus. Vertrau dich ihm für Zeit und Ewigkeit an. Und dann geh und erzähl davon. Wenn das deine Hoffnung geworden ist, dann sag, es gibt diesen Weg, diesen wunderbaren Weg. Und wenn wir Freunde haben, oder Eltern, oder Familienmitglieder, die Jesus so nicht kennen, dann lass uns nicht müde werden, für diese zu beten und zu sagen, das ist das, was ich für euch will, dass das in eurem Herzen ankommt. Und Herr Jesus, schenkt mir die Weisheit, wie ich das weitergeben kann, dass es Menschen erreicht, dass ich für das lebe, worauf es wirklich ankommt, nämlich für dein Reich, dass ich dich als König eines Reiches präsentiere, der rettet. Auch heute noch. Amen.